Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehmicke und Michael Seehusen auf meinsportradio.de.
Ein herzliches Hallo und schönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Double Trouble. Wir haben uns ja vor gar nicht allzu langer Zeit schon gehört und haben auf den World Grand Prix vorausgeblickt und das Turnier wollen wir dann jetzt natürlich auch in der Retrospektive ein bisschen analysieren und dazu sind wir endlich wieder komplett. Mein Name ist Christian Oehmicke und ich begrüße bei mir unsere Stammbesetzung von Double Trouble. Zum einen den Michael, der beim letzten Mal ausgesetzt hat und jetzt wieder dabei ist. Hallo Michael.
Moin Christian.
Und unsere beiden Kollegen von Daten.de natürlich auch immer gern gesehen und dabei. Moin Kevin.
Ja, Retrospektive, wie war das? Hallo Christian.
Und natürlich Marvin van den Boom auch mit dabei. Hallo Marvin.
Grüß euch, hallo.
Ja, ich muss mir schon wieder eine neue Anmoderation ausdenken, denn Michael van Gerwen lässt mich derzeit ein bisschen im Stich. Aber mit dem will ich gar nicht anfangen, denn ein Spieler hat das viel mehr verdient, nämlich der Mann, der das Turnier am Ende gewonnen hat, und das ist Daryl Gurney. Marvin, ich muss mit dir anfangen, weil du auf Daryl Gurney in unserer letzten Sendung getippt hast und jetzt wahrscheinlich ein bisschen stolz auf dich bist.
Ja, in unserer Sendung habt ihr es zuerst gehört, Daryl Gurney hat den World Cup gewonnen. Nein, deshalb bin ich auch als Experte eingeladen in dieser Sendung. Nein, gut dazu. es war ein riskanter Tipp, das gebe ich zu, aber je länger das Turnier dauerte, desto heißer wurde der Tipp und hat sich am Ende dann auch bewährt.
Das hat er absolut in einem, ja, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass es ein Überraschungsfinale ist zwischen Daryl Gurney und Simon Whitlock. Michael, weder mit dem einen noch mit dem anderen hattest du im Finale gerechnet, oder?
Also es kam schon so ein bisschen überraschend, dass Daryl Gurney jetzt tatsächlich gleich den Titel gewonnen hat, aber so ein bisschen hat sich's schon angedeutet, fand ich, weil Daryl Gurney in den letzten Monaten zu einem echten Weltklasse-Spieler geworden ist und inzwischen ist er ja vermutlich dann auch ein Muss für die Premier League im nächsten Jahr. Deswegen, also dass Daryl Gurney hier weit kommen konnte, das hat mich jetzt nicht verwundert, dass es dann direkt für den Titel gereicht hat, das lag dann vielleicht auch ein bisschen daran, dass mit Phil Taylor und Gary Anderson zwei große Namen gefehlt haben und Michael van Gerwen früh ausgeschieden ist. Dadurch haben sich dann natürlich einige Möglichkeiten hier eröffnet. Aber Daryl Gurney hat das super ausgenutzt, hat auch in einigen Runden wirklich kämpfen müssen und sich in kritischen Momenten durchsetzen müssen. Das hat er sehr gut gemeistert und dass er hier seinen ersten Major-Titel geholt hat, ist dann die Krönung für ein tolles Jahr, das er bisher gespielt hat. Kurz nachdem Mensur Suljovic seinen ersten TV-Titel geholt hat, jetzt also auch Daryl Gurney erfolgreich. Das Jahr insgesamt ist damit auch deutlich spannender als das vergangene, als Michael van Gerwen so ziemlich alles gewonnen hat. Und so machen solche Finals bei den Major-Turnieren dann natürlich auch richtig Spaß.
Und es war ein verdammt enges Finale. Simon Whitlock lag zwischenzeitlich mit 4-3 vorne und Daryl Gurney hat das dann noch gedreht. Am Ende war es dann wahrscheinlich die etwas bessere Doppelquote, aber vor allem auch eine brillante Nervenstärke von Daryl Gurney. Kevin, Simon Whitlock, den hatten wir zuletzt in einem Major-Finale, glaube ich, das ist eine Weile her, so 2012, schätze ich mal, Championship League, Premier League.
European Championship hat er 2012 auch gewonnen.
Genau, das war der bisher auch einzige Major-Titel von Simon Whitlock. Ich hatte ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass der nochmal so zu den Titelkandidaten zählen könnte. Du?
Nein, also ich auch nicht. Also er hat halt in diesem Jahr auch, am Anfang des Jahres dann auch Titel außerhalb vom TV geholt, aber hat das nie so richtig auf die große Bühne gebracht und jetzt dann ins Finale vorgedrungen, hat in meinen Augen auch eine gute Auslosung gehabt, hat in der ersten Runde einen Matchstart überstanden gegen Christian Kist, dann Richard North geschlagen, der nicht in sein Spiel fand, genauso im Viertelfinale gegen Benito van de Pas, der auch nicht wirklich anwesend war. Und sein bestes Match hat er dann in meinen Augen im Halbfinale gegen Mensur Suljovic gemacht, wo er sich dann dieses Finale auch redlich verdient hat.
muss mich korrigieren, bei der European Championship 2013 stand Simon Whitlock zum letzten Mal im Finale bei einem Major
gegen Event. Lewis verloren. Ne?
Genau, da hat er die Titelverteidigung verpasst. Kommen wir nochmal kurz aufs Finale. 5-4 bei diesem knappen Modus, wo er sowieso mit Double In gespielt wird. Marvin, wann war für dich der Zeitpunkt, wo du gewusst hast, Daryl Gurney gewinnt das heute?
Eigentlich erst in der Mitte des letzten Legs, weil für mich war die Partie eigentlich bis zum Schluss völlig offen. Ich konnte zwischenzeitlich nicht sagen, das gewinnt Gurney oder das gewinnt Whitlock. Das war einfach ein offener Schlagabtausch teilweise. Whitlock hat die ersten beiden Sätze mit 3-2 gewonnen. Da hätte man vermuten können, dass Gurney sich vielleicht nicht von wieder erholen kann. Aber was er vor allen Dingen in diesem Turnier sehr, sehr gut gemacht hat, war, dass er eigentlich fast immer mit der ersten Aufnahme in das Leck hineingekommen ist. Die Doppel 16, Doppel 8, wo er in der Regel begonnen hat, hat er meistens immer getroffen. Und ja, ich würde fast behaupten, ohne den Double-In-Modus hätte Daryl Gurney dieses Turnier nicht gewonnen. Also der Modus kam Gurney da doch wirklich sehr zugute.
Das kann man absolut sagen. Und im Halbfinale stand ein weiterer Überraschungsmann mit John Henderson. Und der hat bereits an seinem allerersten Tag beim World Grand Prix schon vor Aufsehen gesorgt. Der hat nämlich Michael van Gerwen völlig überraschend aus dem Turnier buxiert. Michael, wir hatten vorher darüber diskutiert, dass der Satzmodus und auch das Double-In für Michael van Gerwen zum Stolperstein werden könnten, auch wenn er Titelverteidiger war, und genauso ist es dann auch gekommen.
Ja, und trotzdem war es natürlich eine riesige Sensation, denn Michael van Gerwen war in der ersten Runde natürlich der ganz große Favorit. Ich glaube, die Wettquote, die sprach eindeutig für Michael van Gerwen. Mit John Henderson hatte da eigentlich kaum jemand gerechnet. Und dass er das tatsächlich hinbekommen hat, dieses Match auch in der Schlussphase für sich zu entscheiden, nachdem van Gerwen nochmal rangekommen ist und das Ganze ins Entscheidungsleck ging, da habe ich dann auch nicht mit gerechnet, denn ja, man hat das schon häufig erlebt, dass Außenseiter dann dem Favoriten zwar ein enges Match bieten, aber sich dann in der Schlussphase trotzdem der Favorit durchsetzt, und das war in diesem Fall nicht so, denn John Henderson hat das super gemacht. Er hat das Schlussleck sehr souverän gespielt, hat da hoch gescored. Michael van Gerwen hatte immer wieder Probleme, in die Lecks reinzukommen, weil das mit dem Doppel-In nicht gut geklappt hat bei ihm. Und trotzdem, John Henderson, der hat in dem Spiel teilweise echt nicht gut gescored, hat er dann aber auf die Doppel die Nerven behalten und ja, sich dieses 2-1 schlussendlich dann auch verdient, weil Michael van Gerwen aus seinen Chancen nicht gut was gemacht hat. Eine große Überraschung. Ich glaube, viele haben John Henderson das tatsächlich gegönnt, weil er schon lange dabei ist und die großen Erfolge noch nicht bei rausgesprungen sind, und er hat es ja dann auch bestätigt in den Runden danach. Viele Spieler haben in der Vergangenheit dann auch geschwächelt, wenn sie den großen Favoriten ausgeschaltet haben. John Henderson hat einfach weitergemacht, hat auch die nächsten beiden Gegner geschlagen, unter anderem Raymond van Barneveld, und ist dann erst im Halbfinale ausgeschieden. Also ein sehr gelungenes Turnier für ihn, und das hat man sehr selten erlebt in den letzten Jahren, dass sich John Henderson dann auch spielerisch so in den Mittelpunkt spielt.
Die Tür war aber auch extrem weit offen. Die Tür war extrem weit offen von den Gegnern auch. Also es hat bis zum Halbfinale, und selbst da hat keiner gegen John Henderson in irgendeiner Form das gespielt, was er spielen kann. Also da hat mich auch Raymond van Barneveld ziemlich enttäuscht, wo ich dann gesagt habe, Mensch, er kann sich zum ersten Mal seit über 3 Jahren wieder zu einem Major Champion krönen und liefert dann so eine Performance gegen einen John Henderson ab. Er hat viele Geschenke bekommen und konnte sie halt auch annehmen.
Ja, was ich interessant fand, war der Average in der ersten Runde. Mit einem Average von 76 Punkten hat der Michael van Gerwen geschlagen. Also das kommt, klar muss man das relativieren, Double In, Double Out, da sind die Averages etwas niedriger, aber mit einem 76er Average Michael van Gerwen zu bezwingen, das kommt auch nicht alle Tage vor.
Absolut, also John Henderson, klar, hat dann vielleicht die Gunst der Stunde genutzt, aber das muss man dann natürlich trotzdem erstmal ans Board bringen. Und das hat er geschafft, überraschend im Halbfinale. Weniger überraschend war der einzige gesetzte Spieler im Halbfinale, nämlich Menzo Suljovic. Und der hat eigentlich von allen 4 Halbfinalisten den besten Average gespielt und ist am Ende dann trotzdem denkbar eng in einem Klasse-Match gegen Simon Whitlock ausgeschieden. Kevin, wie sehr hat dich das geärgert?
Ja, also Simon Whitlock hat gut angefangen, hat zwei gute erste Sätze gespielt. Und was mich geärgert hat, war, dass Whitlock dann nachgelassen hat und Mensur es nicht sofort so ausnutzen konnte, wie es vielleicht hätte gehen können. Also er ist dann stattdessen noch 1-3 in Rückstand geraten, hat kostbare Chancen liegen lassen. Zu dem Zeitpunkt hätte es eigentlich schon 2-2 stehen können. Und dann läuft das Match vielleicht nochmal anders. Er ist stark zurückgekommen, Mensur, in das Match. Aber hatte halt eine Zeit, wo er Dinge nicht so ausnutzen konnte. Und das fand ich dann schon schade. Also das zweite Major-Finale innerhalb von 3 Wochen oder TV-Finale, das wäre auf jeden Fall drin gewesen. Aber es hat nicht ganz gereicht, weil eben auch Whitlock in diesem entscheidenden 7. Satz dann plötzlich mal wieder ein 12-Darter spielt und zurückkommt und danach lief alles für ihn und Mensur trifft plötzlich keine Startdoppel mehr. Also dramatisches Wechselbad der Gefühle, wo natürlich mehr drin war für Mensur.
Vielleicht eine kleine verpasste Chance, um gleich noch einen nächsten Titel zu holen, aber ich glaube, mit der allgemeinen Saison bisher kann Mensur absolut zufrieden sein.
Das kann er. Es ist jetzt eine Geschichte, ist ziemlich bemerkenswert. Er wäre nach dem World Matchplay schon die Nummer 6 der Welt gewesen, wenn nicht Phil Taylor dann plötzlich das Turnier gewonnen hätte. Genauso verhält es sich jetzt beim World Grand Prix. Da wäre er jetzt auch die Nummer 6 geworden der Welt, wenn nicht Daryl Gurney das Turnier gewonnen hätte und ihm jetzt diesen Platz wieder weggenommen hat. Also da wird er gerade immer bei den Major-Turnieren vom jeweiligen Sieger immer nochmal um einen Platz in der Weltrangliste zurückgedrängt.
Irgendwann wird das klappen. Vielleicht, wenn er dann Major-Events gewinnt, die dann auch Weltranglistenpunkte bringen. Marvin, wir haben jetzt bei diesem Turnier ein kleines Novum gehabt. Also abgesehen davon, dass zum allerersten Mal ein irischer bzw. ein nordirischer Spieler ein TV-Turnier gewonnen hat, haben wir keinen einzigen Engländer im Viertelfinale gehabt. Kleine Wachablösung oder jetzt eher Zufall?
Nee, ich würde schon sagen, dass sich da in den letzten Monaten und Jahren schon was getan hat, denn schaut man auf die letzten Weltmeister, Michael van Gerwen, Gary Anderson zweimal in Folge davor, das sind alles keine Engländer. Phil Taylor wird nach der WM 2018 auch nicht mehr mit dabei sein und dann müssen es wohl Spieler wie Dave Chisnell, Adrian Lewis oder James Wade richten und die sind jetzt nicht gerade in der absoluten Topform und denen traue ich aktuell auch eigentlich keinen Major-Titel zu. Deswegen würde ich schon von einer kleinen Wachablösung im Gegensatz zu früher sprechen. Aber es kommen ja auch noch immer wieder gute Spieler wie Rob Cross nach, die vielleicht irgendwann dann in Zukunft wieder für England die Major-Titel einfahren können. Also ist auf jeden Fall interessant und wir werden gespannt verfolgen, wie es dann in den nächsten Monaten und Jahren mit den Engländern so weitergeht.
Das ist absolut. Michael, sticht dir irgendjemand ins Auge, der Nachfolger von Taylor werden könnte?
Nachfolger von Taylor? Was ist das, von den Engländern?
Genau, oder? Von den Engländern her. Also irgendeiner muss ja die englische Stange dann hochhalten.
Das ist schwierig, weil zurzeit Adrian Lewis natürlich immer wieder Formschwankungen hat und nicht mehr an das herankommt, was er gespielt hat in den Jahren, als er auch schon mal Weltmeister wurde. Da dachte ich ja eigentlich, dass Adrian Lewis dann der Nachfolger von Phil Taylor werden würde. Das war auch noch bevor Michael van Gerwen so richtig in die Gänge gekommen ist. Dave Chisnell traut man jetzt schon seit langem dem Major-Titel zu, aber der schafft es dann immer wieder selber die Matches, die er eigentlich gewinnen sollte, noch zu verlieren. So war es hier als auch in Dublin, als er sein Achtelfinale gegen Robert Thornton verloren hat im Entscheidungslag. Nachdem er in der ersten Runde noch den höchsten Average gespielt hat mit 101 Punkten und das ist ja wirklich
der einzige 100er Average sogar
im ganzen Turnier. Das ist beim World Grand Prix außergewöhnlich, ein Average von über 100 Punkten sieht man extrem selten und irgendwie bekommt Dave Chisnell dann immer wieder hin, daraus nicht Kapital zu schlagen und die Turniere nicht für sich zu entscheiden. James Wade läuft auch schon seit längerem seiner Form hinterher, also ob der in naher Zukunft wieder ein Major-Turnier gewinnt, da hat man im Moment auch noch viele Fragezeichen. Also wenn, dann läuft's bei den Engländern wahrscheinlich auf einen talentierten jungen Spieler hinaus, von dem man jetzt noch nicht genau weiß, wer er ist.
Naja, gut, wir werden sehen. Wenn nicht, springen die Holländer bestimmt in die Bresche mit irgendwem, der dann danach kommt. Ein Phänomen ist ja auch immer wieder Robert Thornton, finde ich. Von dem sieht man Ewigkeiten nichts, Kevin, und dann haut er auf einmal wieder ein Viertelfinale raus.
Ja, ich meine, er hat ja im vergangenen Jahr auch beim World Grand Prix sich entsprechend früh verabschiedet und hat aber jetzt tatsächlich auch Dinge gezeigt, die den Thornton-Fans wieder Mut machen dürften. Also er hat mir gut gefallen, auch in dem Match gegen Dave Chisnell. Klar hatte er das Glück, dass der Gegner da einige Matchstarts vergibt. Aber Thornton hat in diesem Spiel es auch geschafft, mehr 180er zu werfen als die 180er-Maschine Chisnell. Und das will auch mal was heißen. Und in dem Viertelfinale gegen Gurney auch gut mitgehalten. Also vielleicht kommt jetzt die Kehrtwende für The Thorn.
Wir werden es sehen. Peter Wright, von dem muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, dass er hier nicht mehr gezeigt hat als nur in Anführungsstrichen das Viertelfinale. Jetzt ist es schon die zweite Niederlage binnen kurzer Zeit gegen Menzo Suljovic. Marvin, deutet sich da an, dass Menzo vielleicht deutlich stärker dann auch gegen die großen Namen dauerhaft werden kann?
Ja, also ich würde mal sagen, bei der Champions League hat Menzo das bewiesen, dass er die großen Namen notfalls auch zweimal in einem Turnier schlagen kann. Und Peter Wright, ja, das war eigentlich eine große Chance, muss man sagen. Van Gerven in der ersten Runde raus, Anderson kurzfristig abgesagt, Taylor nicht dabei. Da war Wright bei den Buchmachern die Nummer 1. Ja, aber so wirklich überzeugend war das irgendwie wirklich mal wieder nicht. Und ja, gegen Menzo hat er dann auch verdient 3-1 verloren, das muss man einfach so sagen. Menzo hat ab dem zweiten Satz, den ersten hätte er sogar eigentlich schon gewinnen müssen, ab dem zweiten Satz einfach viel, viel besser gespielt und völlig verdient gewonnen. Und Peter Wright, wo man eigentlich sagen muss, Double in, Double out, das müsste ihm eigentlich zugutekommen. Ja, er hat es nicht ins Halbfinale geschafft und das ist dann schon eine kleine Enttäuschung.
Suljovic gegen Wright war aber auch ein tolles Spiel. Also ich glaube, es gab zwei Aufnahmen in dem gesamten Spiel zu Beginn eines Legs, wo ein Spieler mit den ersten drei Darts nicht das Startdoppel getroffen hat. Das fand ich extrem beeindruckend, was die beiden auf die Startdoppel abgeliefert haben.
Ja, das stimmt, aber wenn Suljovic 3-0 gewinnt, dann kann sich Wright nicht beklagen. Also den das ersten Satz hat Menzo ja eigentlich verschenkt.
Ja, 8 Darts zum 1-0 in den Sets vergeben, ja.
Über einen Spieler würde ich ganz gerne noch reden, bevor wir den World Cup dann, glaube ich, auch beiseite packen können. Und das ist Rob Cross. Über den haben wir in den letzten Sendungen relativ häufig gesprochen. In dieser Woche sollte es dann irgendwie nicht sein. Michael, klares 0-2 gegen Steve Beaton.
Ja, und das, obwohl Rob Cross 2 Tage zuvor an selber Stelle noch ein Pro Tour Event gewonnen hat, direkt vor dem World Grand Prix werden immer 2 Players Championship Turniere quasi als Vorbereitung ausgetragen und da waren Rob Cross und Menzo Suljovic erfolgreich und Rob Cross hat es dann aber direkt in der ersten Runde erwischt gegen Steve Beaton. Da hatte ich eigentlich einen Sieg für Rob Cross erwartet, aber das zeigt dann vielleicht auch, dass ein Major Turnier nochmal wieder was anderes ist als die European Tour und die ganzen Floor Events. Damit will ich nicht sagen, dass ich Rob Cross es nicht zutraue, dass er auch dort seine Erfolge haben wird, aber das ja kommt dann vielleicht noch ein bisschen zu früh. Da fehlt noch die Erfahrung gegen Adrian Lewis. Beim World Matchplay ist er ja dann auch ausgeschieden, vielleicht weil ja die Erfahrung da noch gefehlt hat. Ansonsten hat er da ja auch recht gut gespielt. Hier beim World Grand Prix war es jetzt in meinen Augen nicht seine beste Leistung. Also da hat man schon Besseres von ihm gesehen. Rob Cross, der wird und sicherlich in den kommenden Monaten weiter beschäftigen, aber bis jetzt bei den Major-Turnieren ist da noch nicht so viel rausgesprungen, dass ja, da sollte man jetzt aber auch noch nicht irgendwie den Abgesang auf ihn einleiten. Ich glaube, er ist jetzt in seinem ersten Jahr mit Tourcard, da ist noch reichlich Zeit, um viel draus zu machen und wenn die Erfahrung dann irgendwann kommt, dann ja, wird er wahrscheinlich auch in die späteren Runden wieder einziehen können.
Ist jetzt bereits in den Top 32 der Welt nach 9 Monaten. Wahnsinn.
9 Monate, so lange dauert eine Schwangerschaft. Gary Anderson hat nämlich sein Kind bekommen, also ich hoffe seine Frau, nicht er selbst. Und hat deshalb den World Grand Prix abgesagt. Also, Daryl Gurney gewinnt als erster irischer Spieler, Nordire in dem Fall, ein TV-Turnier und ich denke mal, das war der erste von mehreren Major-Titeln bei Daryl Gurney. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich zurück und schauen mal auf das deutschsprachige Darts, nämlich in Form der Super League und ja, was so in den nächsten Wochen noch ganz steht.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten. Tiefpunkte.
Wie alle wissen, hatten wir ja ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
Höhepunkte.
Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnellt man heute noch mit der Zunge.
Brennpunkte.
Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzek in die neue Saison gehen wollte.
Hannover 96.
Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Double Trouble und ich hatte eigentlich versprochen, dass wir mit dem World Grand Prix fertig sind, aber irgendwie wollen meine Gäste noch nicht so ganz. Deshalb reden wir nochmal drüber und fangen mal mit dem Sieger an, Daryl Gurney, der im Finale, das haben wir vorhin vergessen zu erwähnen, natürlich auch für einen Aufreger gesorgt hat, der dann vor allem in den sozialen Netzwerken, wie das im Jahr 2017 so ist, dann ein wenig, nicht Shitstorm-mäßig, aber schon in die Richtung fertig gemacht wurde. Michael, was ist passiert?
Ja, also wegen mir müssen wir jetzt natürlich nicht mehr über den Rempler reden, aber wenn du die Frage stellst, komme ich hier nicht drum rum. Daryl Gurney hat nach dem vierten Satz von der Turnierleitung eine Verwarnung kassiert, weil er sich ja nach dem Satz umgedreht hatte, sich über den siegreichen Dart im Doppel gefreut hatte und dabei in seiner Jubelgeste Simon Whitlock so ein bisschen berührt hat, beziehungsweise es sah so aus, als würde er ihn da gezielt anrempeln. Hinterher hat Daryl Gurney erklärt, dass es keine Absicht gewesen sei. Was davon nun zu halten ist, ist schwierig zu beurteilen. Ich fand es jetzt aber in dem Finale nicht das zentrale Thema, denn Simon Whitlock hat es jetzt, glaube ich, auch nicht so sehr gestört. Der ist da relativ souverän mit umgegangen, hat danach auch gute Darts gespielt und es war auch überhaupt nicht spielentscheidend. Hinten raus war es dann der umkämpfte Schlusssatz, der die Entscheidung gebracht hat, wenn da dann so eine Szene passiert wäre. Ich glaube, dann müssten wir noch ein bisschen intensiver darüber diskutieren, aber so war es dann doch eher eine kleine Randnotiz für mich.
Normalerweise stellt ja der Moderator die Fragen, aber was hat denn diese Verwarnung bedeutet quasi? Also ich muss zugeben, das Finale nicht gesehen, aber deswegen würde es mich interessieren.
Ja, also was hat es bedeutet? Das ist ein offizielles Warning, hat es dann gegeben. Das hat man ja eigentlich noch nicht so oft erlebt. Was ist dann, ich denke mal, hätte er nochmal was gemacht, hätte man, ja, weiß ich nicht, also ist eine gute Frage. Was, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die einen das halt von der Bühne runterziehen und dann sagen, jetzt war's. Also da muss ja schon einiges passieren, oder?
Wie wurde das Warning denn, also in welcher Form wurde das denn kommuniziert?
Über die Kommentatoren. Ich glaube, das wurde ja von den Kommentatoren dann nach der Pause erwähnt, dass es da wohl ja ein Wort gegeben hat, was da gesprochen wurde. Ich gehe mal davon aus, dass es einfach so gedacht war, dass Daryl Gurney da nicht komplett austickt in dem Finale. Vielleicht hat er man da so Bedenken, wenn man die Szene im Fernsehen sieht, dann ja, schaut es schon so aus, als wäre das ein Rempler gewesen. Deswegen ist es dann, glaube ich, auch nicht verkehrt, wenn man da mal ein Wort mit den Spielern redet. Aber wie gesagt, ich fand es jetzt nicht so dramatisch. Das war wahrscheinlich aus der Szene heraus. Da müsste man jetzt Daryl Gurney genau fragen oder Simon Whitlock fragen, was da los war. Ich glaube, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Insofern sollten wir uns da lieber auf das Sportliche konzentrieren.
Das Sportliche, das ist ein gutes Stichwort. Damit lassen wir Daryl Gurney dann auch eher seinen Sieg feiern und reden nicht weiter über den Rempler in Anführungsstrichen. Über Sportliche, da kommen wir mal zu Michael van Gerwen. Ich darf ja derzeit nicht so darüber reden, dass er so viele Turniere gewinnt, weil er eben nicht so viele Turniere gewinnt. Kevin, der ist in einer richtig, richtig tiefen Formkrise, oder?
Nun, ich weiß nicht. Also im September hat er auf den ersten beiden European Tour Events ordentlich die Sau rausgelassen und die beiden Titel entsprechend gewonnen. Und jetzt hat er halt beim World Grand Prix mal in der ersten Runde verloren. Ich meine, Phil Taylor hat den World Grand Prix 11-mal gewonnen und ist aber auch 4 oder 5-mal in der ersten Runde gegen so Größen wie Adrian Gray und Andy Callaby ausgeschieden. Und trotzdem lebt er immer noch und hat heute 16 WM-Titel. Also es macht das Ganze spannender. Das zeigt den Jungs auch, dass Michael van Gerwen schlagbar ist. Und dann macht das Ganze auch nochmal irgendwie für den Außenstehenden ein bisschen mehr Spaß. Aber ich glaube, solche Niederlagen machen den immer besonders heiß. Und deswegen könnte es natürlich sein, dass der jetzt auch entsprechend gewaltig zurückkommt. Krise würde ich jetzt mal nicht sagen. Es würde ihn mit Sicherheit gewurmt haben. Aber es ist natürlich ein tolles Jahr bislang auch. Wie gesagt, wo die ganzen Ranking-Events im TV dann nicht unbedingt an ihn gehen. Es wird spannender, das ist schön, aber man muss jetzt ja auch nicht von Krise reden, finde ich.
Nee, ich finde auch nicht, dass es wirklich eine Krise ist. Das liegt ja dann auch letztlich nur daran, dass man sehr hohe Erwartungen an Michael van Gerwen hat, eben wegen seiner ganzen Erfolge. Ich finde trotzdem, dass er jetzt ein bisschen unter Zugzwang steht, denn er selber weiß ja auch, was er von sich erwartet. Am liebsten würde er jedes Turnier gewinnen und dass er jetzt zuletzt so viele Titel hat liegen lassen, das wird ihn sicherlich auch richtig nerven. Deswegen will er da ja die Dinge wieder gerade rücken und am besten gleich das nächste Turnier wieder gewinnen. Wir haben jetzt in den nächsten Wochen kurz vor der WM noch so einige TV-Turniere und sollte Michael van Gerwen da jetzt wieder ein paar auslassen, ich glaube, dann würde noch viel mehr über ihn diskutiert werden und dann zweifelt er vielleicht selber auch so ein bisschen an sich. Also deswegen steht er schon so ein bisschen unter Druck jetzt bei den nächsten 1-2 Turnieren, dass er da wieder eine Leistung bringt, die an seine Erfolge von 2016 erinnern, um
von sich damals
selber zu beweisen, ja, dass er das genau noch so drauf hat.
Die Erfolge von 2016, die ja eigentlich sogar nur unwesentlich besser waren als die von 2015, wobei man da natürlich dann die ganzen unzähligen kleineren Events dazu zählt. Also Formkrise, nein, aber Marvin, zeigt das Thema, dass Michael van Gerwen jetzt vielleicht auch mal früher ausscheidet, nicht auch, dass die Weltspitze im Darts inzwischen enger zusammengerückt ist?
Ja, absolut. Das verschiebt sich alles ein wenig. Peter Wright ist ganz knapp davor, Gary Anderson als Nummer 2 abzulösen. Das fehlen nur noch ein paar Pfund, also eine Runde mehr und er wäre jetzt schon vorbei gewesen. Und Michael van Gerwen hat jetzt ein paar Turniere, die er nicht gewonnen hat. Klar, wir haben es schon thematisiert, er ist Vater geworden und vielleicht, ich denke, es ist einfach so, er wird nicht mehr so oft trainieren und vielleicht dachte auch John Henderson, na gut, in der ersten Runde, den werde ich wohl noch irgendwie so mal eben schlagen. Ja, falsch gedacht und ich muss mir so nichts vormachen, Michael van Gerwen bleibt trotzdem der beste Dartspieler und er wird seine Erfolge auch wieder einfahren, das ist natürlich selbstverständlich.
Das ist selbstverständlich, finde ich auch, denn mal ganz ehrlich, ich will mir nicht bei jeder zweiten Sendung eine neue Anmoderation ausdenken. So, lassen wir den World Grand Prix sein.
Sollten Sie deine Bezahlung mal erhöhen?
Ernsthaft? Ja, natürlich. Also, kommen wir mal zum deutschsprachigen Darts, denn die finale Tabelle der Super League steht jetzt fest und damit wissen wir die 8 Teilnehmer des Finalevents, wo es ja dann um ein WM-Ticket geht. Aber wir wissen damit auch, welche 6 Spieler beim German Darts Masters in Düsseldorf dabei sein werden Ende Oktober. Wer ist das, Michael?
Ja, die Top 6 der Rangliste von der Super League haben diese Plätze zugesprochen bekommen. Allerdings hat man das kurz vorher nochmal so ein bisschen umgeändert, weil schon so gut wie feststand, dass Martin Schindler, der ja bereits über die PDC Order of Merit seinen Platz sicher hatte, auch hier unter den Top 6 stehen würde. hat man einen Platz an Mensa Suljovic verteilt, der vorher noch nicht berücksichtigt wurde. Und ich glaube, das ist auch eine Entscheidung, die absolut nachvollziehbar ist, denn viele hatten sich da schon gewundert, warum Mensur hier nicht eingeladen wurde als bester deutschsprachiger Spieler, wenn dann schon mal ein so großes TV-Event wieder in Deutschland stattfindet, dass man ihn nach dem super Jahr dann nicht berücksichtigt. Das war schon unverständlich, deswegen ist es gut, dass sich da jetzt noch eine Möglichkeit ergeben hat. Und über die Super League haben sich jetzt qualifiziert Mike Langdorf, der die Tabelle anführt, vor Stefan Stoike, den wir auch auf der European Tour schon einige Male gesehen haben. Dann, wie gesagt, Martin Schindler auf Platz 3. Kevin Münch ist Vierter geworden. Bei dem wartet man ja noch darauf, dass er die Super League jetzt endlich mal gewinnt, weil es letztlich in der Tabelle immer wieder nach ganz weit vorne schafft, aber dann bei den Playoffs sich irgendwie nie durchsetzt. Und außerdem noch dabei Dragutin Horvat und Robert Marjanovic, die sind ja auch bestens schon bekannt von Teilnahmen bei der WM. Also das ist insgesamt eine gute Truppe, die da zusammengekommen ist. Ob es dann gegen die Stars der PDC in Düsseldorf reicht, ich glaube, ja, das ist dann auch eher fraglich, aber ja, das ist schon somit das Beste, was der deutsche Dartsport im Moment zu bieten hat.
Das kann man absolut sagen. Nur einen der Rodriguez-Brüder haben wir nicht dabei, Kevin.
Ja, es ist ja German Darts Masters und ein Österreicher haben ja nicht die Möglichkeit, sich über die Super League Darts Germany zu qualifizieren. Pro7 wollte gerne dann auch irgendwie Mensur Suljovic dabei haben, weil sie ja auch in Österreich übertragen. Das heißt, Mensur ist dabei. Und für die Rodriguez-Brüder, nun, vor allem Roby John ist in diesem Jahr nicht gut unterwegs und dann bekommt man halt auch keine solchen Einladungen für solche Events. Max Hopp ist noch nicht erwähnt worden, der steht ja schon eine Weile als Teilnehmer für dieses Turnier in Düsseldorf als deutsche Nummer 1 auch fest und wird da dann auch mit dabei sein. Es kommen dann ja noch 8 Stars mit dazu zu dem Turnier in Düsseldorf. Das sind Michael van Gerven, Gary Anderson, Peter Wright, Phil Taylor, Raymond van Barneveld, James Wade, Daryl Gurney und aufgrund seines Sieges in Neuseeland auf der World Series auch Kyle Anderson.
Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Line-Up, was wir dann dort haben werden. Über den Sinn und Unsinn der World Series diskutieren wir ja dann öfter mal, Marvin, aber so ein Event in Deutschland ist eigentlich ganz nett, oder?
Ja, da haben wir ja schon letztes Mal oder vorletztes Mal drüber gesprochen. Es wird zwar nicht mehr auf Sat.1 übertragen, aber immerhin jetzt auf Pro7 und Pro7 Max, also zur besten Sendezeit dann auf einem ja bekannten deutschen Sender. Das habe ich ja schon mal gesagt, das ist ja auch für Sponsoren nicht schlecht und für die Spieler ein TV-Turnier im deutschen Fernsehen. Das kann nicht schaden, die besten Spieler der Welt sind eigentlich auch mit dabei. Und ja, also es interessiert mich auf jeden Fall mehr als Turniere in China oder ja in Neuseeland. Ja, aber ob die World Series da jetzt in Deutschland Halt machen muss, weiß ich nicht. Aber na gut, wir hatten ja bisher so wenige Turniere in Deutschland, da kann man das ja nachvollziehen.
Tja, die wievielte German Darts Championship ist das, aber okay. Ja, die Super League wird dann ihr Finale demnächst haben und dann wissen wir den WM-Teilnehmer. Michael, gibt es einen Favoriten oder ist das alles offen?
Ja, also bei Martin Schindler wissen wir ja noch nicht, ob er es vielleicht über die Pro Tour sogar zur WM schafft. In dem Fall würde der Platz dann, glaube ich, an den Zweitplatzierten gehen, sollte er die Playoffs gewinnen. Ich glaube,
das ist nicht korrekt.
Ist nee. Nicht mehr der Fall, okay.
Also wenn, ja. Marvin, du, ist okay.
Ja, wenn Schindler es über die Pro Tour schafft, dann wäre er bei den Playoffs gar nicht erst dabei und der Neunplatzierte, René Adams, würde in die Playoffs nachrücken und dann sind halt wieder 8 Spieler dabei und der Sieger qualifiziert sich dann für die WM. Das war damals so, als Max Hopp gewonnen hat und Sascha Stein Zweiter wurde, da ist dann Stein nachgerückt, aber sie haben es dann geändert, dass der, wenn sich jemand anderes über andere Ranglisten qualifiziert hat, dann darf er nicht mehr an den Playoffs teilnehmen.
Ja, das stimmt. Damals waren, glaube ich, auch die letzten Players Championship Turniere auch noch ziemlich am Ende des Jahres. Jetzt ja, genau. Finden sie ja schon im Oktober statt. Da kann man das natürlich auch anders lösen. Genau, also sollte Martin Schindler bei den Playoffs dabei sein, dann würde ich ihn da, glaube ich, als Favoriten ansehen. Trotzdem können sich da auch Leute wie Ja, Mike Langendorf, Robert Marjanovic, Dragutin Horvat, auch René Berndt, der als Siebter noch mit reinkommt, durchaus Chancen erhoffen. Kevin Münch, wie gesagt, der ist jetzt schon häufig in der Super League weit vorne gelandet, hat es aber bisher nicht geschafft, sich noch ein zweites Mal für die WM zu qualifizieren. Mit Nico Kurz ist, glaube ich, da eine kleine Überraschung vielleicht noch dabei. Den hätte ich jetzt nicht unter den ersten acht erwartet, weil dahinter dann René Adams und Sascha Stein auf den nächsten beiden Plätzen kommen. Die hätte ich da eher vorne gesehen, aber die haben jetzt keine gute Saison gespielt, beide. Ich glaube, das werden auf jeden Fall spannende Playoffs und egal, wer da zur WM fährt, der wird Deutschland auf jeden Fall gut vertreten. Ob es dann wirklich für die zweite Hauptrunde reicht, das weiß ich nicht. Das hängt dann natürlich auch vom Gegner ab, der dazugelost wird. Aber ich glaube, das kann sich durchaus sehen lassen.
Das kann es absolut. Du hast die Players Championship erwähnt. In der nächsten Woche jetzt schon, Dienstag, Mittwoch, finden die letzten Turniere dort statt. Und die Pro Tour geht ja dann auch in Göttingen zu Ende, also die European Tour in dem Fall. Also es wird langsam eng, vor allem auch für Max Hopp, Kevin. Sieht's langsam zappenduster aus.
Ja, was die Pro Tour betrifft auf jeden Fall. Da müsste er jetzt in den kommenden drei Turnieren gut 10.000 Pfund aufholen. Das ist, wir haben ja so immer so einmal in den letzten Sendungen immer so einmal die Hopp-Minute, wo wir über Max Hopp sprechen.
Das ist vergleichbar, immer wieder das Gleiche.
Ja, vergleichbar mit der Rapid-Viertelstunde in Österreich, die dann noch eingeklatscht wird. Oder er wird halt Jugendweltmeister Anfang Oktober oder er geht, Anfang November, Entschuldigung, oder er geht Ende November zu einem PDPA-Qualifier, also wo dann nochmal so alles das rumläuft, was sich über die verschiedenen Ranglisten noch nicht qualifizieren konnte. Das sind meistens über 100 Spieler und dann könnte er es da auch nochmal versuchen. Also es gibt noch ein paar Türen. Es ist tatsächlich relativ unrealistisch so bislang, dass er den Sprung zur WM tatsächlich schafft. Ich finde viel interessanter, dass Terry Jenkins bei den kommenden beiden Turnieren nochmal gemeldet hat, weil er gemerkt hat, ups, ich falle ja gerade aus den Top 32 raus und wäre dann ja gar nicht bei der WM dabei.
Tja, der ein oder andere Spieler merkt dann jetzt wohl gerade, dass wir der WM immer näher kommen. Ich finde es merkwürdig. Wir haben eigentlich doch gerade erst über die letzte Weltmeisterschaft geredet und jetzt sind wir schon wieder kurz vor der nächsten.
Wir werden älter, Christian.
Wir werden alle älter. Das ist grausam, ein Schicksal, das wir teilen, aber okay. Marvin, wie geht's sonst in nächster Zeit weiter? Ich glaube, wenn wir dann uns das nächste Mal hören, wissen wir schon das Line-up der Weltmeisterschaft größtenteils, oder?
Ja, genau. Also die PDC hat es dann auch bedeckt. Es sind noch vier Plätze frei, vor denen man noch nicht genau weiß, wie sie denn jetzt vergeben
werden. Vielleicht kriegen wir sie.
Ja, das vielleicht kriegt Max Hopp ja auch eine Wildcard. Man weiß es nicht. Nein, also es geht jetzt dran auf die WM zu. Wir haben noch einige TV-Turniere. Die European Championship in Hasselt, dann die World Series Finals, dann den Grand Slam, die Players Championship Finals. Also ja, es gibt Darts satt in den nächsten Wochen und irgendwann steht das Line-Up der WM fest, wie viele Deutsche es sein werden. Einer mindestens, gerne auch mehr. Wir werden es sehen.
Gibt es schon irgendjemanden Interessanten, den wir bei der nächsten WM auf jeden Fall beobachten sollten? Michael, der sich jetzt schon qualifiziert hat?
Von den Favoriten traue ich auf jeden Fall Mensur Suljovic eine gute WM zu. Ich glaube, das wäre jetzt langsam mal an der Zeit, dass er im Elipelli auch weit kommt und da die vorderen Plätze mit aufmischt. Daryl Gurney als neuen Major-Gewinner muss man da natürlich auch dazu zählen. Also das könnten so die Spieler sein, die Michael van Gerwen vielleicht in Gefahr bringen, was jetzt von Phil Taylor zu erwarten ist bei seiner letzten WM. Da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Das war ja bei Taylor in den letzten Monaten auch so ein Auf und Ab. Kann gut sein, dass er bei seinem letzten Event nochmal alle Kräfte mobilisiert und da alles rausholt, aber naja, so ganz sicher bin ich mir da auch noch nicht. Gary Anderson ist schwierig einzuschätzen in letzter Zeit. Peter Wright, der hat mich Anfang des Jahres richtig gut überzeugt, dann ging es aber in letzter Zeit so ein bisschen bergab bei ihm, also so viel ist er jetzt nicht mehr nachgekommen. Deswegen ja, sind wahrscheinlich Gurney und Suljovic, so die Spieler im Moment, die meiner Meinung nach van Gerwen am ehesten gefährden können.
Also es ist ja auch noch eine Weile hin. Ich denke mal, wir werden noch früh genug auf die Weltmeisterschaft schauen.
Aber Paul Lim ist qualifiziert.
Genau, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Kevin, ich schätze mal, dass das ein Altersrekord sein dürfte, oder?
Oh, ich glaube, John McGowan, der Nordire, hat einen Altersrekord aufgestellt, als er mit 69 sich nochmal für die WM qualifiziert hat. Es kann gut sein. Und Paul Lim ist ja erst knapp über 60. Also, aber interessant ist, dass er zum ersten Mal vor genau 30 Jahren seine erste Weltmeisterschaft gespielt hat und sich jetzt, soweit ich weiß, zum 16. Mal heute, also was heißt heute, also am Sonntag, dem 8. Oktober, für die Weltmeisterschaft dann auch qualifiziert hat. Den süd- und westasiatischen Qualifier hat er gewonnen. Genau. Und deswegen haben wir Paul Lim bei der Weltmeisterschaft dabei.
63 Jahre alt ist er, also immer wieder ganz schön, mal ein paar altbekannte Gesichter dann doch nochmal zu sehen.
Ich meine, es gibt ja, wie gesagt, die Möglichkeit, Ende November für alle, die bislang noch nicht auf dem WM-Schiff sind, quasi dort nochmal drauf zu springen für einen Ronnie Baxter oder
Andy Hamilton,
sowas. Andy Hamilton, genau, und andere, Kirk Shepard, die können quasi da bei der Resterampe nochmal zuschlagen.
Vielleicht auch ein Michael Seehusen?
Nee, der hat keine Tourcard und keine PDPA, und so weiter. Der ist kein PDPA-Mitglied und deswegen
geht irgendeinen das leider nicht. Haken gibt's also immer. Ja, na gut, ja. Dann müssen wir mal gucken, was für Spieler sich so für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Das war's schon wieder mit einer Ausgabe Double Trouble. Ja, wir hören uns das nächste Mal dann bestimmt wieder nach den Turnieren in Düsseldorf und in Hasselt, wo die European Championship stattfindet. Also, ich bedanke mich bei Michael Seehusen, Kevin Barth und Marvin Vandenboom. Falls euch der Podcast gefallen hat, hört ihn gerne nochmal, beziehungsweise verbreitet ihn weiter. Und ganz wichtig, schreibt eine Rezension auf iTunes. Das wäre für uns sehr hilfreich. Wir hören uns demnächst wieder, wenn es heißt Double Trouble auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.